Ja, eine ernste Szene, die wir da gerade gehört haben. Jesus kündigt den Verrat durch Judas an. Und genau das ist das, was wir auch in diesem Bild sehen, was wir eben zu der Lesung auch schon gesehen haben. Dieses Bild ist von Leonardo da Vinci gemalt. Es ist sowieso schon ein sehr berühmtes Bild gewesen. Es ist ein Meilenstein der Renaissance-Malerei. Und es hat ja in den letzten Jahren eine, aus meiner Sicht, etwas traurige Berühmtheit erlangt durch ein Buch, Das Sakrileg von Dan Brown. Wer hat das Buch gelesen oder den Film gesehen? Mal kurz Hand hoch. Weniger als ich gedacht habe, aber ein paar sind's. Dieses Buch oder dieser Film ist als Thriller richtig gut gemacht, aber fast alle Thesen, die da drin verbreitet werden, sind großer Humbug. Nicht nur Theologen sagen das, sondern auch Historiker. Im englischen Original heißt dieses Buch The Da Vinci Code, also der Da Vinci Code und nicht Sakrileg. Und das Buch heißt deswegen so, weil eine Hauptthese von Dan Brown in dem Buch ist, dass in diesem Bild das Abendmahl von Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci etwas kodiert hätte. Nämlich, dass Jesus verheiratet gewesen wäre mit Maria Magdalena und dass links neben ihm diese Maria sitzen würde und nicht irgendeiner der anderen Apostel. Das ist eine der vielen schrägen Thesen von Dan Brown. Ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen und ich möchte auch nicht seine Thesen widerlegen, obwohl man die alle gut und leicht widerlegen könnte. Aber so ist dieses Bild von Leonardo da Vinci nochmal in die Öffentlichkeit gekommen. Das ist ja viel diskutiert worden und auch viel gelesen und gesehen worden, dieser Film. Und wir wollen uns ein bisschen jetzt, wenn wir das Abendmahl behandeln wollen, anhand dieses Bildes dort auch entlang hangeln. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich gemerkt, dass so in 25 Minuten nicht wirklich viel zu sagen ist. Und habe gemerkt, dass man so zum Thema Abendmahl, wenn man das ein bisschen gründlicher machen will und die Abendmahlslehre auch gut biblisch fundieren will, bräuchte man wahrscheinlich eine ganze Predigtserie, vielleicht 4 Predigten oder so. Also ich werde heute versuchen, so einen Rundumschlag zu machen zum Thema Abendmahl, kann aber vieles natürlich nur anreißen. Und wir werden ja zu dem Thema sowieso noch weiter ins Gespräch kommen. Uwe wird sicher noch einladen, ich sage das jetzt auch schon mal, am 22. April gibt es hier eine Gemeindeversammlung für Freunde und Mitglieder, wo es auch um das Thema Abendmahl gehen soll. Leonardo da Vinci, gemalt hat er dieses Bild 1495 bis 1498 und zwar im Speisesaal der Dominikanerkirche Santa Maria delle Grazie in Mailand. 1495 bis 1498, das war so die Zeit der Renaissance. Oftmals wird das als Fresko bezeichnet, aber es ist kein Fresko. Fresken werden immer auf noch nassem Putz gemalt und haben deswegen auch eine recht lange Haltbarkeit. Das hat er auf den fertigen Putz gemalt, das nennt man dann Secco. Ihr kennt das Wort von Prosecco, etwas Trockenes. Also auf den trockenen Putz ist das gemalt worden und das ist ein Drama. Also sowas hat man öfter gemacht, aber von Leonardo da Vincis Bild hätte man sich gewünscht, dass es ein bisschen länger hält. Und Seccos halten nicht so lange. Schon ein paar Jahrzehnte, nachdem er dieses Bild gemalt hat, ist das kaputt gegangen. Schon abgeblättert, Farbe abgeblättert. Und es musste schon restauriert werden. Schon ein paar Jahrzehnte, dann gleich zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Und so ging das diesem Bild immer wieder. Über die Jahrhunderte, und das sind ja jetzt über 500 Jahre, über die Jahrhunderte ist das immer wieder restauriert worden. In den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und die letzte große Restaurierung, die war aus den 70er Jahren bis in die 90er Jahre hat die gedauert. Links sehen wir mal die Kirche, in der das zu finden ist. Und rechts oben das Bild vor der Restaurierung und unten nach der Restaurierung. Wir sehen das jetzt hier noch nicht so genau, aber gleich gucken wir uns das nochmal größer an. Die Experten sagen, dass von diesem Bild so gut wie kein einzelnes Farbpigment mehr original ist von Leonardo. Durch diese häufigen Restaurierungen und auch durch diese letzte Restaurierung ist das im Prinzip neu gemalt worden. Und wie man auch sieht, vor und nach der Restaurierung, ich finde das interessant, das gleich mal zu vergleichen, die Gesichter sehen teilweise ganz anders aus. Und hier nochmal das Original, so wie man es vor der Restaurierung in den 70er Jahren gefunden hat, schon ein bisschen ausgeblichen. Und wie gesagt, auch das ist schon ein paar Mal übergemalt gewesen, hier jetzt nach der Restaurierung. Und ich blätter gleich nochmal schnell weiter. Und jetzt achten Sie mal ein bisschen so auf die Gesichter vielleicht von Jesus. Ich habe hier doch jetzt noch einen Beamer drin, ne? Ein Pointer. Hier das Gesicht von Herrn Jesus. Das hier, werden wir gleich noch sehen, stellt Johannes dar. Johannes war der Jüngste in der Runde. Er ist auch sehr alt geworden. Er hat noch in den 90er Jahren die Offenbarung niedergeschrieben. Deswegen ist Johannes auch immer als Jüngling so dargestellt und sieht vielleicht ein bisschen weiblich aus, was ja dem Dan Brown so Anlass zu seiner These gegeben hat. Vielleicht hat Leonardo auch tatsächlich eine Frau als Modell genommen, um diesen Jüngling Johannes zu zeichnen. Bartlos sind übrigens ein paar mehr. Der hier hat auch keinen Bart, der hier hat auch keinen Bart. Also das sollen wohl die jüngeren Apostel dann sein. Wenn man so mal auf die Gesichter achtet, hier von dem Herrn und auch von Johannes, auch manch andere Gesichter, könnte man mal darauf achten. Ich blätter jetzt nochmal zurück nach der Restaurierung. Dann sieht man, dass die Gesichter teilweise doch deutlich anders aussehen. Also da haben auch die Restauratoren, oder wie nennt man die, ein bisschen künstlerische Freiheit sich herausgenommen. Die Haare sind blond geworden von Johannes, von dem Herrn hier ganz rechts übrigens auch, wenn ich nochmal zurückgehe. Die waren ein bisschen gräulich eigentlich, sind wieder blondiert. Ob das im Original so war, weiß man nicht. Wie gesagt, es gibt ja schon kein originales Farbpigment mehr. Also ich finde, dass durch diese Restaurierung der Johannes noch weiblicher geworden ist in der Darstellung. Und Dan Brown hat bei seinen Recherchen, als er dann dahin gefahren ist nach Mailand, natürlich auch dieses restaurierte Bild gesehen. Vielleicht hat er ihm das dann noch Auftrieb gegeben zu seiner These. Ja, vielleicht noch kurz ein paar Worte zu dem, was wir da sehen. Angekündigt hat Jesus gerade in der Sekunde vor diesem Bild sozusagen den Verrat durch Judas. Und deswegen sind die alle ein bisschen aufgebracht. Hier reden Jünger miteinander. Der hier sagt, Achtung, und hält die anderen ein bisschen zurück, ist entsetzt. Die reden miteinander. Dies hier ist übrigens, wer lag denn direkt neben Jesus? Meine Frage. Es steht im Bibeltext, werden wir gleich noch lesen. Also das steht im Bibeltext drin, dass das Johannes war. Und wir werden das auch noch sehen. Petrus bittet Johannes, weil Johannes ja neben Jesus liegt, bittet Petrus den Johannes, fragt den Herrn, wer es ist. Und in dieser Situation, die ist gerade hier abgebildet, Petrus spricht gerade Johannes an. Und was man hier nicht so deutlich sieht, aber Petrus hat da ein Messer. Warum hat Petrus ein Messer? Bibelkenner wissen mehr. Er benutzt das später auch. Petrus war ja schon immer so ein bisschen Draufgänger, forsch und wollte Jesus verteidigen. Wollte auch nicht, dass Jesus in den Tod geht, als Jesus das mal angekündigt hat. Petrus gesagt, das passierte auf keinen Fall, Herr. Und Petrus hat später bei der Gefangennahme dem Knecht des Hohenpriesters ein Ohr abgehauen. Also ist es naheliegend, dass Leonardo da Vinci den Petrus schon mit einem Kurzschwert in der Hand malt. Petrus ist entsetzt auch nach dieser Ankündigung des Verrats und will Jesus verteidigen. Hier sehen wir, und da sieht man vielleicht schon ein bisschen genauer, wie es ursprünglich gewesen ist, eine Kopie dieses Werkes von 1533, also schon 33, ja, nicht mal 40 Jahre nach der Anfertigung des Originals. Da hat ein Künstler eine Kopie gemacht von dem Da Vinci-Bild in Form eines Teppichs, ein Gobelin. Und hier sieht man tatsächlich in dem Teppich, dass die Haare dort was blond sind. Vielleicht haben deswegen auch die Restauratoren da blonde Haare gezeichnet. Andererseits sieht man, dass dieser Petrus dort sehr blass gezeichnet ist oder geknüpft ist. Keine Ahnung, warum das so ist. Und hier sieht man jetzt auch nochmal die Beine. Das hat man in dem anderen nicht mehr gesehen. Die Tür ist erst später eingebaut worden in diesen Speisesaal. Und da ist das Bild natürlich ein Stück zerstört worden. Und es gibt noch eine Kopie von diesem Bild. Hängt in Wien in der Minoritenkirche. Und diese Kopie hatte Napoleon in Auftrag gegeben. Der fand das so super, dieses Bild dort in Mailand, und hat auch eine Kopie machen lassen. Und hier sieht man auch deutlicher noch das Kurzschwert, was Petrus in der Hand hält und wie er sich rüberlehnt zu Johannes. Und hier sieht man auch, dass das der Judas ist, der hat ein Geldsäckchen in der Hand. Judas war ja der Kassierer und er hat ja dann auch für den Verrat Geld gekriegt. Hier jetzt mal andere Darstellungen, die deutlich älter sind vom Abendmahl. Ein Wandgemälde oder beides Wandgemälde aus Katakomben in Rom. Beide aus dem 3. Jahrhundert, also zwischen 200 und 300 nach Christus entstanden. Und was mir wichtig ist, man sieht das ganz besonders in diesem Bild hier unten, die Leute liegen beim Abendmahl. So hatte Leonardo das ja nicht dargestellt, er hat sie sitzend dargestellt. Und das lag vielleicht daran, dass man im Mittelalter schon nicht mehr so genau wusste, wie die Sitten in der Antike eigentlich waren, aber tatsächlich, die ersten Christen haben gelegen beim Abendmahl. Und wir werden das auch gleich noch im Bibeltext sehen. Die Lesung, die wir gehört haben, war aus der Luther-Übersetzung, da hieß es, sie setzten sich, aber im eigentlichen Bibeltext, im Griechischen steht, sie legten sich zu Tisch. Und so ungefähr wie hier unten kann man sich das wohl vorstellen. Da sind Polster, auf denen man so angelehnt seitlich liegt. Jetzt ein kurzer Überblick über das, was noch kommt. Ich habe überlegt, wir nähern uns sozusagen dem Abendmahl oder der Abendmahlslehre der Bibel mal mit sieben Fragen. Die sieben W-Fragen. Wann, wer, wo, wie oft, was, wie, wozu. Und ich hoffe, dass wir durchkommen und werden diese Fragen jetzt einfach mal so der Reihe nach ein bisschen durchgehen. Wann fand das erste Abendmahl statt? Uwe hat das schon angedeutet. Ursprünglich war es ja ein Passamahl. Jesus hat sich mit den 12 Aposteln zusammengesetzt, um das Passa zu feiern. Oder zusammengelegt, muss ich jetzt sagen, genau. Sie wollten das Passa feiern und bei diesem Passamahl hat Jesus dann das Abendmahl eingesetzt. Dieses Passamahl hat Jesus am Donnerstag gefeiert mit seinen Jüngern. Donnerstag vor Karfreitag. Wir wissen das, am grünen Donnerstag werden auch oft in Gemeinden sogenannte Liebesmahle gefeiert, Agapemahle, wo ein bisschen ausführlicher auch gegessen wird und nicht nur das Abendmahl gefeiert wird, so wie die Jünger das gemacht haben. In Markus 14, Vers 12, dort steht, und am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sagen seine Jünger zu ihm, wohin willst du, dass wir gehen und bereiten, damit du das Passahmahl essen kannst? Markus 14, Vers 12. Daraus wird also ganz deutlich, Jesus isst tatsächlich das Passahmahl mit seinen Jüngern an diesem Tag und an diesem Tag sind auch die Passahlämmer geschlachtet worden. Hören wir dazu jetzt mal Johannes 18, Vers 28. Dort heißt es, sie führen nun Jesus von Kaiphas in das Prätorium. Es war aber frühmorgens, also am Freitag, frühmorgens. Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie sich nicht verunreinigten, sondern das Passamahl essen könnten. Was heißt das denn nun? Johannes schildert in seinem Evangelium, dass Jesus gleichzeitig mit den Passalämmern geschlachtet wurde, in Anführungszeichen, gekreuzigt wurde, hingerichtet wurde. Aber am Tag vorher, am Donnerstag, wurde auch schon das Passamahl gefeiert und gegessen. Nun, die Theologen haben sich Gedanken darüber gemacht. Es gibt viele verschiedene Auslegungen. Die mir am sinnvollsten noch erscheint, ist, dass das Passa einfach zweimal gefeiert wurde. Es gab ein Gesetz, nämlich dass alle nach Jerusalem kommen mussten, um das Passa zu feiern. Das Passa-Lamm, die Passalämmer mussten im Tempel in Jerusalem geschlachtet werden. Und Israel war in den Jahrhunderten natürlich gewachsen. Es war eine große Bevölkerung geworden. Und man hat, so vermute ich, es einfach alles nicht mehr an einem Tag geschafft. So liest man das auch in manchen Kommentaren zum Neuen Testament. Und da gibt es unterschiedliche Thesen. Die eine These ist, dass die aus dem Norden, die Galiläer, wo auch Jesus mit seinen Jüngern herkam, es am Donnerstag gefeiert haben. Und die Judäer, also die Leviten, die Priester, die haben es noch original gemacht, dann an dem Freitag, was dann der 14. Nisan nach dem Alten Testament, also der Tag des Passas, so wie er sein soll, dann an dem Freitag gefeiert. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Auslegungen. Mir scheint das noch die sinnvollste zu sein, dass es einfach zweimal an zwei Tagen gefeiert wurde. Jesus mit seinen Jüngern aus Galiläa wird es dann am Donnerstag gefeiert haben. Und so müssen wir in diesen beiden Bibeltexten keinen Widerspruch sehen, sondern einen wahren Bericht und lernen noch etwas aus der Zeit daraus. Aber da sehen Sie schon oder da seht ihr schon, es kommt darauf an, wie man mit den Bibeltexten umgeht. Will man da Widersprüche entdecken oder geht man mit dem Anspruch ran, irgendwie muss das ja zusammenpassen. Das ist eigentlich der Ansatz, mit dem ich immer an die Bibel rangehe. Das, was da steht, stimmt. Das Einzige, was falsch sein kann, ist das, wie ich es verstehe. Und dann überlegt man, wie kann das denn jetzt zusammenpassen? Was lernen wir denn daraus? Donnerstag, Freitag. Die Juden damals haben das vielleicht schon nicht mehr so genau genommen. Ich denke, für uns wichtig ist da vielleicht als Fazit, lasst uns das auch nicht so genau nehmen mit dem Tag. Lasst uns auch nicht so genau darauf achten, an welchem Tag muss man denn jetzt das Abendmahl feiern. Muss es unbedingt der Sonntag sein? Kann es vielleicht auch ein anderer Tag sein? Kann es morgens sein? Kann es abends sein? Das erste Mal war natürlich abends, ganz klar. Wir feiern es morgens. Eigentlich ist Abendmahl dann das falsche Wort. Ursprünglich steht da auch nicht Abendmahl im Griechischen, da steht einfach Mahl. Luther hat dieses Wort Abendmahl in die Bibelübersetzung reingebracht, weil es halt am Abend stattfand. Heute in der Regel wird es am Sonntag gefeiert. Und diese Entwicklung, die ging schon sehr schnell los. In Apostelgeschichte 20, Verse 6 bis 7 heißt es, wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. 7 Tage waren sie in Troas und sie wollten dann nach dem ersten Tag der Woche, was der Sonntag ist, gleich abreisen. Was sehen wir daran? Paulus war es wichtig, noch das Abendmahl mit der Gemeinde zu feiern, bevor er abreist. Sie haben extra noch gewartet und am nächsten Tag erst abgereist. Also auch hier scheint es sich schon angedeutet zu haben in den Gemeinden, am Sonntag, am ersten Tag der Woche, das Abendmahl zu feiern. Und Paulus war es so wichtig, das noch mitzumachen, dass er sogar gewartet hat mit seiner Abreise und dann aber am nächsten Tag schnell los musste. Er hat die Rede ja lang hinausgeführt an diesem Abend. Bibelkenner wissen wieder mehr. Da ist noch einer aus dem Fenster gestürzt, ziemlich dramatisch gestorben. Und dort geschah dann durch die Hilfe Gottes noch ein Wunder. Dieser Mann wurde wieder lebendig. Also dieses Abendmahl ist dann auch gut ausgegangen. Paulus war das Abendmahl so wichtig, dass er extra gewartet hat mit der Abreise. Wenn ich mir selber mal die Frage stelle, ist mir das Abendmahl so wichtig? Wer nahm am Abendmahl teil? Beim ersten Mal die 12 Apostel und Jesus. In Matthäus 26, Vers 20 heißt es, als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den 12 zu Tisch. Nun könnte man vermuten, da waren vielleicht noch andere bei, die sind nicht erwähnt. Das glaube ich aber nicht. Wenn andere dabei sind, wird das in der Regel doch erwähnt. Lukas 23, Vers 49 zum Beispiel, da heißt es, das war nach der Kreuzigung bzw. während der Kreuzigung, aber alle seine Bekannten standen weit ab, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren und sahen dies. Also für mich ist das nur ein Beispiel. Wenn andere dabei sind oder es auch noch um andere geht, werden die schon explizit erwähnt. Beim Abendmahl heißt es, er legte sich mit den 12 zu Tisch. Und ich glaube, dann können wir davon ausgehen, dass auch nur die 12 Apostel dabei waren. Und Jesus natürlich. Insofern noch eine kritische Anfrage an Dan Brown mit seinem Sakrileg. Es sind ja nur 12 Leute abgebildet und Jesus auf diesem Bild. Wenn das Maria Magdalena sein sollte und nicht Johannes dort neben Jesus, wo ist denn der Johannes oder wo ist denn der 12. Apostel? Da würde ja einer fehlen. Im Übrigen, aber das hat wahrscheinlich Dan Brown nicht gelesen, es gibt Tagebücher von Leonardo da Vinci, wo er Aufzeichnungen, Notizen gemacht hat, wie er denn das Bild malen will. Und da erwähnt er alle 12 Apostel, beschreibt die und überlegt schon, wie er die darstellen will. Und er spricht immer von Männern. Er schreibt einer, der den Kopf zur Seite und so weiter. Immer männlich. Also da so eine Verschwörungstheorie reinzudeuten, dass Leonardo da Vinci das Oberhaupt eines Geheimbundes wäre und er wollte verschlüsseln, dass da Maria dabei war. Also aus meiner Sicht ist das abstrus. In den ersten Gemeinden waren natürlich auch Frauen beim Abendmahl zugelassen und dabei natürlich. Apostelgeschichte 2, 41 und 42. Übrigens, wenn ich jetzt so viele Bibelstellen vorlese, ich hoffe, das ermüdet euch nicht und stört euch nicht. Ich habe mal einen Pastor in Leer sagen gehört, ich habe heute ganz viele Bibelstellen, aber das ist das Beste an der Predigt. Das ist Gottes Wort. Alles andere kann falsch sein, was ich sage. Also ich werde auch ein paar Bibelstellen noch vorlesen. Apostelgeschichte 2, 41 bis 42. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Daran sehen wir also, sie wurden getauft und dann nahmen sie am Abendmahl teil. Brotbrechen. In der Apostelgeschichte wird das Abendmahl immer Brotbrechen genannt. Paulus übrigens in seinen Briefen, besonders im 1. Korintherbrief, nennt das Abendmahl das Mahl des Herrn oder auch Herrenmahl. Und im 1. Korinther Kapitel 10 auch den Tisch des Herrn, wo er ganz konkret abgrenzen will zu dem Tisch der Dämonen. Man darf nicht mehr an Götzendiensten teilnehmen oder man sollte es nicht, man kann es nicht. Das sind so die Begriffe, die für das Abendmahl gebraucht werden. Und wir werden gleich noch ein paar mehr sehen aus der Kirchengeschichte. In 1. Korinther 10, Vers 17, da sagt Paulus, denn ein Brot, ein Leib sind wir. Und übrigens hier Leib mit EI, also der Körper, nicht der Brotleib mit AI. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Also auch daraus wird deutlich, alle Erretteten, alle Kinder Gottes nehmen teil. Die Menschen, die Glied am Leib Christi sind, die nehmen am Abendmahl teil, ein Brot, ein Leib sind wir. Dann gibt es noch eine älteste erhaltene Kirchenordnung, die ist zwischen 100 und 150 nach Christus entstanden, die Didache. Und dort heißt es, niemand esse und trinke aber von eurer Eucharistie, außer denen, die getauft sind auf den Namen des Herrn. Denn hiervon hat der Herr gesagt, gebt das Heilige nicht den Hunden. Matthäus 7,6. Das war ein Abschnitt aus dieser ältesten Kirchenordnung, die man noch hat. Und dort heißt es auch, alle Getauften dürfen teilnehmen. Eucharistie. Da taucht dieser Begriff das erste Mal auf, den haben sicher auch schon viele von euch gehört. Eucharistie für das Abendmahl, das Wort griechisch heißt Danksagung. Und weil Jesus ja dankte und brach das Brot, daher kommt dieser Begriff Eucharistie, der sich dann im Mittelalter auch sehr verbreitet hat. Wo fand das Abendmahl statt? Das erste Mal ist klar, wir lesen in Markus 14, Vers 15, und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern ausgelegt und fertig. Und dort bereitet es für uns. Mit Polstern ausgelegt. Da sehen wir auch schon, wie das damals Sitte war. Polster auf der Erde und man hat sich hingelegt, rangelegt an diese Polster. Ein großer Obersaal. Das ist auch später noch das Zentrum der ersten Gemeinde, dieser Obersaal. Zusammen noch mit einem anderen Gebäude, das Haus der Maria, der Mutter von Johannes Markus. Es gab so diese zwei Zentren in Jerusalem dann. Dieser Obersaal ist auch später noch wichtig. In Apostelgeschichte 1, Vers 12 und 13 lesen wir das. Da heißt es, nach der Himmelfahrt des Herrn, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Also dieser Obersaal, wo das letzte Mahl des Herrn stattfand, wo das Abendmahl eingesetzt wurde, dort hat sich die Gemeinde auch hinterher noch getroffen. Die Gemeinde ist ja stark gewachsen, wir haben das gelesen, tausende von Leuten sind dazugekommen und da heißt es in Apostelgeschichte 2,46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel, wenn sie alle zusammenkommen wollen, tausende von Leuten, die brauchen Platz. Das war also praktisch, sich dort noch im Tempel zu treffen. Und dann heißt es weiter, und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. In den Häusern. Sie alle zusammen haben sich im Tempel getroffen, unterredet und dann sind sie in ihre Häuser gegangen. Hauskirchen, so war das in der ersten Zeit. Es gab noch keine Kirchengebäude. Man hat sich zu Hause getroffen und das Brot gebrochen. Mit Jubel. Das Abendmahl, das Essen, ist eine freudige Angelegenheit. Mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Wie oft? Wir haben es gelesen. Täglich. Täglich brachen sie zu Hause das Brot. So groß war die Begeisterung noch dafür. Die ließ dann recht schnell nach. Entweder die Begeisterung ließ nach, oder es war nicht mehr praktikabel, der Alltag kehrte wieder ein, die Arbeit musste wieder aufgenommen werden. Wir haben es gelesen in Apostelgeschichte 20, Vers 7, das war schon ein Hinweis darauf, dass es wohl nur noch wöchentlich am ersten Tag der Woche dann stattfand. Und interessant, es gibt Bücher von Justin, dem Märtyrer, so genannt, weil er 165 nach Christus in Rom hingerichtet worden ist. Der hat in seiner ersten Apologie Folgendes geschrieben.
Am Sonntage halten wir alle gemeinsam die Zusammenkunft, weil er der erste Tag ist, an welchem Gott durch Umwandlung der Finsternis und des Urstoffes die Welt schuf und weil Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tage von den Toten auferstanden ist. Deswegen feiern wir den Sonntag und nicht den Samstag, so wie die Juden. Der eigentliche Sabbat ist der Samstag, den die Juden ja auch heute noch feiern und die Siebenten-Tags-Adventisten auch. Eine christliche, früher sagte man Sekte, inzwischen sind sie als Freikirche anerkannt, für die ganz wichtig ist, dass man unbedingt den Samstag feiert. In der Kirchengeschichte sehen wir schon sehr, sehr früh, schon Jahrzehnte, einige Jahrzehnte nach der Auferstehung des Herrn, dass sie den Sonntag gefeiert haben. Ja, in der Apostelgeschichte selber sehen wir es schon. Die Jünger nach der Auferstehung direkt am ersten Tag der Woche waren sie versammelt wieder. Und der Herr trat zu ihnen. Also das war so ein besonderer Tag, wie Justin das hier auch formuliert hat, weil Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tag von den Toten auferstanden ist. Deswegen feiern wir an diesem Tag. Und so tun wir es ja auch. Sonntags. Aber nicht jeden Sonntag. Also lange Zeit haben die Kirchen jeden Sonntag das Abendmahl gefeiert. Auch Luther, die evangelisch-lutherische Kirche, hat das noch so vorgesehen. Die Gottesdienstliturgie ist eigentlich auf das Abendmahl ausgelegt. Aber wir feiern es nur noch einmal im Monat. Fast alle Kirchen feiern das Abendmahl nur noch einmal im Monat. Von täglich über wöchentlich zu monatlich. Ich kenne auch ein paar Christen, die feiern es nur einmal im Jahr. Sicherheitshalber. Es gibt ja diesen Abschnitt mit, man kann auch unwürdig am Abendmahl teilnehmen. Paulus hat da was geschrieben im Korintherbrief. Kommen wir nachher noch zu. Dieser Jubel, diese Schlichtheit des Herzens, von der wir hier am Anfang der Apostelgeschichte gelesen haben, wenn das doch erhalten geblieben wäre. Ich hoffe, dass wir das so ein bisschen zurückkriegen. Lass uns darum beten, dass wir mit Jubel das Abendmahl feiern und das Abendmahl nicht so als Last ansehen. Ach, muss das sein? Ach, heute schon wieder Abendmahl. Ach, wird das wieder so spät? Jetzt predigt er auch noch so lange. 1. Korinther 11, 25, da zitiert Paulus Jesus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jesus sagt nicht, so selten ihr trinkt. So oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Was? Worum geht es da eigentlich beim Abendmahl? Matthäus 26, Vers 26, ein Vers, der zu viel Verwirrung geführt hat. Da heißt es, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Dies ist mein Leib. Daraus folgte dann im Laufe der Kirchengeschichte die Lehre der, man nennt das so, Transsubstantiation, Umwandlung. Die ist bereits seit dem 3. Jahrhundert verbreitet. Ich lese euch mal kurz etwas, was Cyprian, ein Kirchenvater, der lebte zwischen 200 und 258, geschrieben hat. Nee, ich lese das nicht alles. Fazit, für ihn ist das Abendmahl schon, so sieht er es, eine Opferhandlung, in der das Blut Christi dargebracht wird und nur der geweihte Priester darf diese Opferhandlung vollziehen. Also da ist schon angelegt, schon im 3. Jahrhundert, das, was dann später über Jahrhunderte sich manifestiert hat als Kirchenlehre. Seit dem 4. Laterankonzil 1215 ist das sogar verbindliche Kirchenlehre. Bis dahin gab es noch unterschiedliche Auffassungen in der Kirche. Und die Kirchenlehre bedeutet, dass durch die Konsekration, so nennt man das in der katholischen Kirche ja auch heute noch, die Weihe, durch diese Konsekration des Brotes und Weines durch den Priester wird tatsächlich die Substanz des Brotes verwandelt in den realen Leib Christi und das Wein in das reale Blut Christi. Deswegen darf natürlich auch nichts verschüttet werden von diesem Blut Christi. Was dann dazu geführt hat, dass das Blut nicht mehr ausgegeben wird an die Gemeindeglieder, weil die Gefahr zu groß ist, dass was verschüttet wird oder ein Tropfen daneben läuft oder so. Und deswegen nur noch die Priester das Blut Christi trinken. Das so ein bisschen als Erklärung, warum das in der katholischen Kirche so praktiziert wird heute. In der Reformation hat man das etwas anders gedeutet. Besonders die Schweizer sind da etwas vorangeprescht, Zwingli besonders. Er hat sich von dieser Lehre der Umwandlung stark distanziert und hat gesagt, das ist rein symbolisch zu verstehen. wenn Jesus sagt, dies ist mein Leib und dies ist mein Blut. Luther konnte sich da nicht mit anfreunden, der hat mit Zwingli stark gestritten und hat so eine Zwischenposition eingenommen. Er wollte auch nicht sagen, dass das wirklich eine Umwandlung stattfindet durch den Priester. Er hat so gesagt, ein bisschen schwammig formuliert, in und mit dem Brot und Wein ist Christus gegenwärtig. Was genau er sich da nun bei gedacht hat, wird sein Geheimnis bleiben, aber er hat versucht, so einen Mittelweg zu gehen. Wie verstehen wir das heute? Fast alle protestantischen Kirchen verstehen es symbolisch, das Abendmahl. Und als Veranschaulichung vielleicht, vor 9 Monaten ist unser Sohn geboren, Micha. Ich habe natürlich ganz stolz nach meinen 2-monatigen Elternzeit Fotos mitgebracht in die Firma und den Arbeitskollegen gezeigt. Ich habe ihnen die Fotos gezeigt und habe gesagt, guck, das ist Micha, mein Sohn. Für mich und auch für die Arbeitskollegen war klar, dass das nicht um das Blatt Papier geht, was ich denen zeige. Dieses Papier stellt meinen Sohn dar, aber es ist nicht mein Sohn. Trotzdem sage ich, das ist Micha, guck. Versteht ihr? Man kann das sagen, dies ist Micha. Und für jeden ist eigentlich klar, es stellt das nur dar. Es bedeutet das. Es ist symbolisch zu verstehen. Und ich glaube, dass auch Jesus und die Apostel beim ersten Mal das nur symbolisch verstanden haben. Überlegt euch mal, was das bedeuten würde, wenn sie das wörtlich verstanden hätten. Das würde ja bedeuten, dass Jesus, der leibhaftig ja noch unter ihnen sitzt, dass sie plötzlich etwas von seinem Leib, der ja noch intakt und ganz ist, dort an der Stelle dann zu sich nehmen würden und Blut trinken würden. Mal abgesehen davon, dass das einem Juden untersagt ist, Blut zu trinken. Im Alten Testament. Bei Todesstrafe verboten. Ich glaube, die Indizien sprechen eindeutig dafür, dass es rein symbolisch zu verstehen ist. Ein weiteres Indiz dafür, 1. Korinther 11, 26, das vielleicht am Rande. Da sagt Paulus, denn so oft ihr dieses Brot esst. Also auch Paulus spricht vom Brot essen und nicht vom Leib Christi essen. Brot und Wein beim Abendmahl. Brot, weil das in Verbindung mit dem Passamahl durch Jesus eingesetzt wurde, können wir davon ausgehen, dass es ungesäuertes Brot ist. Also Brot, das auf keinen Fall länger als, ich weiß nicht, es gibt so eine Regel bei den Juden, 1 Stunde oder 8 Stunden, ich weiß es nicht mehr genau, darf das Brot nicht im Wasser gelegen sein oder mit Wasser in Verbindung gekommen sein. Dann würde es schon als gesäuert gelten. Also das muss nicht mal ein durchgegorener Sauerteig sein. Allein schon eine Verbindung mit Wasser würde reichen. Und alles an Sauerteig aus dem Haus musste ausgefegt werden. So haben die Juden das als Ritual. Wir haben das ja auch gehört neulich, als wir hier diesen Abend hatten mit dem Sedermahl. Das war ein richtiges Freudenfest. Das ganze Haus wurde durchsucht. Den Kindern macht das ja Spaß. Den letzten Sauerteig finden. Gucken, ob noch irgendwo Reste sind und auskratzen und weg. Also ungesäuertes Brot. Und Wein? Steht da Wein? Wir haben jetzt 2 verschiedene Evangelientexte gehört. Eine Vertonung von Bach aus Markus. Aus Matthäus beziehungsweise Mischung von Ben Becker gelesen. Gewächs des Weinstocks heißt es da nur. Auch Paulus schreibt nicht vom Wein. Er schreibt von dem Kelch, wenn ihr von dem Kelch trinkt. Es gibt ja ein Wort für Wein. Jesus hat bei der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein verwandelt. Aber, ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung haben muss, aber es wird nicht Wein geschrieben. Gewächs des Weinstocks, sagt Jesus. Und Kelch, sagt Paulus. Nun ist das so, es wird wohl Wein gewesen sein. Beim Passamahl wurde Wein verwendet. Und außerdem hält sich Traubensaft auch dort in Israel nicht sehr lange. Der vergärt ja sehr, sehr schnell. Es wird wohl Wein gewesen sein, aber es steht da nicht explizit. Und naja, die 7. Tags-Adventisten wiederum haben daraus eine Lehre gemacht. Sie versuchen biblisch nachzuweisen, das kann kein Wein gewesen sein, es muss Traubensaft gewesen sein. Die 7. Tags-Adventisten trinken ja kein Alkohol, gar kein Alkohol, übrigens auch kein Kaffee und Tee. Und für die ist das deswegen wichtig, dass das Traubensaft gewesen ist. Jedenfalls, es ist nicht eindeutig oder nicht zwingend aus dem Neuen Testament zu erlesen, dass es Wein ist. Deswegen sollten wir da auch nicht dogmatisch sein und auch weder in die eine noch in die andere Richtung jetzt starr uns auf Wein oder Traubensaft festlegen. Wie wurde das Mahl gefeiert? Wir haben gesehen schon, die ersten Christen lagen beim Mahl oder saßen angelehnt. Da Vinci hat es angelehnt gemalt, sitzend. Wahrscheinlich haben sie aber doch eher gelegen. Es gibt tatsächlich Anweisungen für das jüdische Passamahl. Man muss liegen oder angelehnt sitzen. Und warum? Man darf nicht stehen. Überlegt mal, wir stehen fast immer beim Mahl. Durften die Juden nicht. Warum nicht? Weil das ist die Haltung eines Sklaven. Und das Passamahl symbolisiert ja gerade die Befreiung aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten. Und das Abendmahl dann die Befreiung von der Sünde. Also wenn die ersten Judenchristen oder Juden uns sehen würden beim Abendmahl, die würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, würden sagen, ihr könnt doch nicht stehen, ihr macht das ganze Bild kaputt. Warum sage ich das? Wir stehen trotzdem. Ich persönlich finde es auch nicht so schlimm. Ich möchte nur auf eins hinaus. Lasst uns nicht dogmatisch werden mit dem Abendmahl. Jeder von uns hat sein Bild vom Abendmahl. Das muss so und so sein, sonst ist das kein richtiges Abendmahl. Und ich glaube, das ist verkehrt. Wir denken, man muss stehen um den Altar vielleicht. Die ersten Christen hätten gesagt, auf keinen Fall, ihr müsst liegen oder sitzen. Lasst uns nicht dogmatisch sein. Im Vergleich zu dem, wie die ersten Christen es praktiziert haben, machen wir es total verkehrt. Wie können wir auf die Idee kommen, dass das, was wir als Tradition haben oder in unseren Köpfen als Idee mitbringen, wie das Abendmahl ablaufen muss, dass das das einzig Richtige und Wahre ist? Dann nochmal kurz zu dem Unwürdig. 1. Korinther 11, Vers 20 bis 22. Da sagt Paulus, wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Und dann Vers 27, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Vers 28, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Dieser Abschnitt im 1. Korintherbrief hat dazu geführt, dass manche Christen tatsächlich aus Angst nur einmal im Jahr das Abendmahl einnehmen. Aus Angst, sie könnten unwürdig sein. Nun muss man wieder genau lesen. Alte Bibelübersetzungen, zum Beispiel die alte Elberfelder, die hat da stehen, wer nun unwürdiglich ist, sagt man heute nicht mehr unwürdiglich, aber bringt genau das Richtige zum Ausdruck. Ist wie im Englischen, Adjektiv und Adverb, ly, diese Endung, ly, kennt ihr, ne? Da steht eigentlich ein ly dran, auf unwürdige Art und Weise. Das ist kein Adjektiv da, das ist ein Adverb. Es geht also nicht darum, dass wir Angst haben müssen, unwürdig zu sein beim Abendmahl. Es geht nur darum, auf unwürdige Art und Weise das Mahl zu feiern. Und das ist dort passiert in Korinth. Und das ist das, was Paulus anmahnt. Da sind einige gekommen, die haben selber ihr Essen mitgebracht, die Leute. Die Reichen haben sich den Magen vollgehauen und haben getrunken. Die Sklaven hatten erst später frei, die konnten noch gar nicht von Anfang an dabei sein. Die kamen dazu, hatten fast nichts zu essen und die anderen sind schon betrunken da. Und das ist eine unwürdige Art und Weise, das Abendmahl zu feiern. So soll es nicht sein. Und darum geht es, Paulus. Dann noch eine Geschichte zu dem Unwürdig. Vers 28, da hieß es, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Habt ihr gehört? Und so esse er. Nicht zu essen. Kommt gar nicht in Frage. Nein, prüfen und essen. Das Ergebnis meiner Prüfung soll nicht sein, dass ich dann nicht esse. Manche Kirchen übrigens praktizieren die Fußwaschung vor dem Abendmahl, weil der Herr Jesus es getan hat. Johannes 13, Vers 5. Tertullian, 160 bis 222 nach Christus, hat gesagt beim Abendmahlsgebet, bitte stehen, beim Gebet, nicht beim Essen, stehen mit erhobenem Kopf und nach oben geöffneten Armen, sodass die Umrisse eines Kelches entstehen. Übrigens auch Paulus hat davon geschrieben, dass die Männer, 1. Timotheus 2, 8, beim Gebet heilige Hände aufheben sollen. Machen wir heute auch nicht mehr, die meisten. Auch nochmal so als Hinweis, lasst uns nicht starr sein in unserem Denken, wie es ablaufen muss. So wie die ersten Christen es praktiziert haben, tun wir sowieso auch schon nicht mehr. Lasst uns nicht an einer bestimmten Form hängen. Michael Böckner, Pastor in Allendorf und Heiger Seelbach, hat eine Umfrage gemacht zum Thema Abendmahl, evangelisch-lutherische Kirche, 76 Teilnehmer. Und er hat auch gefragt, warum nehmen Sie nicht teil am Abendmahl? Und der Hauptgrund, warum Leute nicht am Abendmahl teilnehmen, ist, es dauert ihnen zu lange. Die Zeit, wo sie selber beschäftigt sind beim Abendmahl oder eingebunden sind, ist so kurz und sie müssen so lange warten, bis der Rest alles durch ist. Das ist schade. Da müssen wir auch noch drüber nachdenken. Aber nicht jetzt. Es gibt unterschiedliche Formen, das Abendmahl zu machen. Das ist euch bekannt. In der katholischen Kirche ist üblich das Wandelmahl. Auf der einen Seite der Kirche läuft man entlang. Man nimmt vorne die Hostie an. Trinken darf man da ja nicht. Und geht auf der anderen Seite zurück. Das machen auch manche andere Kirchen so, weil es recht effizient ist. Man geht so rum. In der lutherischen Kirche ist es eher üblich, Gruppen um den Altar, so wie wir das hier auch meistens machen, dauert natürlich etwas länger. Dann gibt es noch die Herrnhuter Form, auch in Anführungszeichen die Speisung der 5000 genannt. Jeder bleibt an seinem Platz, so wie bei der Speisung. Jeder bleibt an seinem Platz und das Brot und Wein werden durch die Reihen gereicht. Entweder ein Gruppenkelch oder auch Einzelkelche. Ich kenne das aus Oldenburg von der Baptistengemeinde. Da gibt es solche Plastikbecher, die dann wahrscheinlich auch weggeworfen worden werden. Nicht? Nur Einzelkelche, geht durch die Reihen, unheimlich schnell und effizient. Zu lange dauert das dann nicht mehr. Ob das nun die schöne Art und Weise ist, das Abendmahl zu feiern, weiß ich nicht. Überhaupt das Thema Einzelkelche ist Anfang des 20. Jahrhunderts ganz stark aufgekommen. Bis dahin hat man gedacht, auf keinen Fall, der Herr Jesus hat ja einen Kelch genommen und den rumgereicht, so müssen wir das auch machen. Nach dem, was ich jetzt schon alles erzählt habe, was wir heutzutage auch schon nicht mehr so machen, denke ich, müssten wir das auch nicht unbedingt machen. Warum an der Stelle dogmatisch sein? Anfang des 20. Jahrhunderts gab es die sogenannte Kelchbewegung. Friedrich Spitta ist da Vorreiter gewesen, da ging es um die Hygiene. Hauptgrund für Einzelkelche ist die Hygiene. Es gab sogar medizinische Studien zu der Zeit, und tatsächlich, die Tuberkulose konnte eingedämmt werden durch die Einführung des Einzelkelchs. Der Gruppenkelch war sozusagen ein echtes Problem, was die Verbreitung der Tuberkulose anging. Ich persönlich bevorzuge auch den Einzelkelch. Ich bin auch immer so ein bisschen ängstlich, aber das ist jedem selbst überlassen. Wir waren mal 2 Jahre in der Brüdergemeinde. Da ist das so, wenn jemand krank ist, erkältet oder sowas, hat sich immer ganz nach hinten gesetzt. Da wurde auch dann der Kelch durch die Reihen gegeben und man hat dann als letztes den Kelch gekriegt, sodass man dann keinen anderen mehr anstecken konnte. Auch eine Idee. Dann gibt es ja noch die Intinktion, heißt tatsächlich so. Wenn man irgendwie Bläschen an der Lippe hat oder sowas, vielleicht lieber nicht am Kelch, dann tunkt man ein. Gut, das ist nicht wirklich ein Trinken, aber gibt es auch noch. Wozu wird eigentlich das Abendmahl gefeiert? Letzter Punkt. Uwe, ich überziehe maßlos. Ich kann die Zeit nicht so richtig planen. Das üben wir noch. Das ist so wie mit Paulus, nicht? Was ich da vorhin erzählt habe. Er hat über Mitternacht hinausgezogen und dann ist einer aus dem Fenster gefallen. Bitte jeder seinen Nachbarn festhalten, ja? Also eure Geduld wird ein bisschen strapaziert und dann kommt ja auch gleich noch das Abendmahl. Bitte arbeitet an euren Herzen jetzt gerade mal, dass ihr in würdiger Art und Weise gleich Mahl feiert und nicht schon auf die Uhr guckt, das Mittagessen. Ich mach's schnell. Wozu? Der letzte Punkt. Wieder diese Umfrage von Pastor Böckner. Er hat auch nach der Motivation gefragt. Warum nehmen Sie am Abendmahl teil? Meistgenannte Motivation war Vergebung der Sünden. Zweitens, Dank, drittgenanntes Erinnerung. Lukas 22, Vers 19, was hat denn Herr Jesus gesagt? Warum sollen wir das Abendmahl feiern? Er hat gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. In Matthäus 26, Vers 27 und 28, und das ist vielleicht der Anlass zu diesem Missverständnis mit der Vergebung, da heißt es, Matthäus 26, 27 und 28, und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Da steht in einem Satz im Zusammenhang, trinkt alle daraus und dann am Ende zur Vergebung der Sünden. Und ich glaube, daraus kommt dieses Missverständnis, was ja schon sehr früh in der Kirchengeschichte passiert ist. Wir haben das Beispiel vorhin gelesen. Aber das steht da nicht. Das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Zur Vergebung der Sünden wird das Blut vergossen, das Blut Jesu. Das, was im Abendmahlkelch ist, wird ja gerade nicht vergossen. Darf ja nicht mal vergossen werden. Die katholische Kirche und auch die orthodoxe Kirche sind da ja ganz vorsichtig, wie gesagt. Also nicht das Abendmahl, nicht das, was wir hier trinken, dient zur Vergebung der Sünden. Zur Vergebung der Sünden dient, dass Jesus sein Blut am Kreuz für uns vergossen hat. Nicht das Einnehmen des Abendmahles. dient zur Vergebung der Sünden. Aber dieses Missverständnis hat schon Ignatius von Antiochien zwischen 110 und 117 hat er geschrieben gehabt. Er hat in einem Brief geschrieben und hat das Abendmahl genannt, eine Arznei der Unsterblichkeit. Das ist es nicht. Das Abendmahl, meine Lieben, ist keine Schluckimpfung. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Und zur Vergebung der Sünden dient nur die Tat Jesu am Kreuz und nicht das Abendmahl. Lukas 22, Vers 14 bis 15, und als die Stunde gekommen war, legte Jesus sich zu Tisch, legte übrigens, und die Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen, und jetzt hört mal gut zu, zum Schluss nochmal richtig aufmerken, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Mit Sehnsucht hat Jesus sich gesehnt, dieses Mahl zu essen. Und mit Sehnsucht erwartet er uns gleich beim Abendmahl. Ich hoffe, dass das zu unseren Herzen spricht. Jesus möchte uns beim Abendmahl begegnen. Wir sollen Gemeinschaft untereinander haben und mit Jesus beim Abendmahl. Und in diesem Sinne ist die Abendmahlsfeier, ich sag mal so in gewisser Weise ein Spagat. Wir haben das heute im Gottesdienst schon gemerkt, auch die Texte und auch die Melodie bei Bach. Es hat etwas Melancholisches, es hat etwas Trauriges. Wir haben in der Apostelgeschichte gelesen, mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, da ist diese Freude. Und diesen Spagat, den müssen wir aushalten zwischen Freude an der Gemeinschaft untereinander, Freude an der Gemeinschaft mit Jesus, Jubel beim Mahl und aber auch dieses Melancholische, dieses Gedenken an die Leiden Jesu. Und das sagt Paulus in 1. Korinther 11, 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Abendmahl ist nicht durch das Praktizieren des Abendmahls eine Verkündigung der Auferstehung. Das wäre natürlich ein Grund zum Jubeln. Das Abendmahl ist eine Verkündigung des Todes. Und das ist der traurige Aspekt des Abendmahls. Das Abendmahl ist weder eine reine Freudenfeier noch eine reine Trauerfeier. Lasst uns diese Spannung aushalten. Wie ist es mit mir? Wie ist es mit dir? Wie steht unser Herz zum Abendmahl? Dauert uns das auch immer zu lange? Haben wir Sehnsucht nach dem Abendmahl? Ich möchte enden mit dem Vers aus Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt Jesus im Sendschreiben an Laodicea, übrigens die letzte Gemeinde in der Reihe der Sendschreiben, die laue und gleichgültige Christenheit. Offenbarung 3, Vers 20. Und nimm das für dich persönlich jetzt. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Amen.